Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung am Dienstag, den 29. April. Heute mit diesen Themen. Gestern publizierte die Fachstelle für Radikalisierung und Gewaltprävention der Stadt Bern ihre Jahreszahlen. Wir sprechen mit dem Sozialarbeiter Kaspar Padl über Corona-Demos und über Männlichkeit und fragen, was für Wege gibt es aus dem Schwarz-Weiß-Denken?
Dass man schaut, dass man möglichst diese Komplexität zum einen abbilden kann und die Leute dazu führen kann, dass sie das auch zulassen können, dass es komplex ist und nicht so klar geschnitten.
Und wir bleiben in Bern. Die Gewässer des Kantons sind ein vielfältiger Lebensraum, so die Botschaft einer Ausstellung des kantonalen Renaturierungsfonds.
Mit dieser Ausstellung wollten wir eigentlich Emotionen wecken, einen Lebensraum, der uns fremd ist, näher bringen.
Das sagt der verantwortliche Projektleiter und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung, wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Die Lichter gingen heute auf der Iberischen Halbinsel wieder an. Größte Teile von Spanien und Portugal sind wieder mit Strom versorgt. Noah Bio.
Wie der Deutschlandfunk berichtet, sind in Portugal alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. Auch der Zugverkehr sei wieder aufgenommen worden. In Spanien gibt es noch einige Lücken, in der Region Katalonien etwa fahren weiterhin keine Züge. Gestern war auf der Iberischen Halbinsel flächendeckend der Strom ausgefallen. Das Mobilfunknetz funktionierte nur noch eingeschränkt, auch der Flug- und Zugverkehr waren betroffen. Die Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.
Nach Kanada. Die Liberale Partei gewinnt die Parlamentswahl.
Das überrascht, da die Liberale Partei von Trudeau-Nachfolger Mark Carney noch vor wenigen Monaten schlechte Umfragewerte aufwies. In seiner Siegesrede sagte Mark Carney, er freue sich darauf, für die Kanadierinnen und Kanadier einzustehen. Das berichtet CBC News. Das konservative Lager hat die Niederlage eingestanden. Die Parlamentswahl stand unter dem Druck der aggressiven Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump. Noch am Wahltag hatte Trump Kanada aufgefordert, einer Eingliederung in die USA zuzustimmen.
Amnesty International diagnostiziert eine globale Menschenrechtskrise.
Mit der Wiederwahl von US-Präsident Trump habe sich der globale Negativtrend verschärft. Das ist in dem gestern publizierten Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation zu lesen. In zahlreichen bewaffneten Konflikten würden sowohl Regierungstruppen als auch bewaffnete Gruppierungen, Kriegsverbrechen und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen, so die Menschenrechtsorganisation. Amnesty International verweist auf Berichte zum Völkermord in Gaza und zur rechtswidrigen Besetzung im Westjordanland. Zudem betont Amnesty, dass Russland letztes Jahr noch mehr ukrainische Zivilpersonen als im Jahr zuvor getötet hat. Kritisiert wird auch die Situation im Sudan. Mitglieder der paramilitärischen Rapid Support Forces würden im großen Umfang sexualisierte Gewalttaten an Frauen und Mädchen begehen. Gleichzeitig sei die Zahl der Binnenvertriebenen im Sudan auf 11 Millionen angestiegen. Die höchste Vertreibungsquote weltweit. Amnesty ruft die Schweiz dazu auf, das internationale System zum Schutz der Menschenrechte unmissverständlich zu verteidigen.
Damit zu weiteren Nachrichten aus der Schweiz. In Schweizer Gefängnissen sind so viele Menschen inhaftiert wie schon lange nicht mehr.
Das geht aus den heute publizierten Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervor. So waren in der Schweiz Anfang Jahr rund 7000 Menschen inhaftiert. Höher war die Anzahl der Inhaftierten bisher nur im Jahr 2013. In Untersuchungs- oder Sicherheitshaft befanden sich am Stichtag gar so viele Menschen wie noch nie. Gegenüber dem Vorjahr hat diese Zahl um 7% zugenommen.
Philipp Matthias Breggi wird wohl der nächste Präsident der Partei Die Mitte.
Die Kandidatur des Oberwallisers ist die einzige, die bis zur Frist gestern Mittag bei der Findungskommission eingegangen ist. Das gab die Partei Die Mitte gestern bekannt. Philipp Matthias Breggi sitzt seit 2019 im Nationalrat und ist derzeit Fraktionspräsident seiner Partei im Bundeshaus. Die Wahl fürs Parteipräsidium findet an der Delegiertenversammlung Ende Juni statt. Wird Breggi gewählt, müsste das Fraktionspräsidium neu vergeben werden.
Schulbeginn um 7:30. Das könnte in Berner Schulen in Zukunft ein Auslaufmodell sein.
Wie das Berner Online-Magazin Hauptstadt berichtet, passt der Kanton derzeit die rechtlichen Grundlagen dafür an. In Zukunft soll es demnach für Berner Schulen möglich sein, ein Modell mit Schulbeginn um 8 Uhr und 5 Morgenlektionen einzuführen. Diesem Schritt ging ein langer Pilotversuch im Schulhaus Spitalacker voran. Eltern hatten sich zuvor jahrelang für einen späteren Schulbeginn eingesetzt. Sie verwiesen dabei auf die Wissenschaft. Diese zeigt, dass Jugendliche einen verschobenen Rhythmus haben und frühmorgens weniger leistungsfähig sind. Berner Schulen sollen das neue Modell frühestens im Sommer 2027 umsetzen können.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Bio und Sarah Heinzmann. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen kühlt es etwas ab. Die Temperaturen sinken auf 8 Grad. Morgen Mittwoch bleibt es sonnig und wolkenlos bei Höchstwerten von 24 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Stadt Bern hat eine eigene Fachstelle für Radikalisierung und Gewaltprävention. Wenn sich Angehörige Sorgen machen um die ideologische Gesinnung einer nahestehenden Person, bietet die Fachstelle Unterstützung. Gestern publizierte sie ihre Jahreszahlen. 30 Beratungsgespräche wurden im letzten Jahr geführt, die meisten davon mit jungen Männern. Ob sie sich politisch, religiös oder zu einem anderen Thema radikalisiert haben, darüber geben die Jahreszahlen keine Auskunft. Wieso nicht? Das wollte Sarah Heinzmann von Kaspar Padel wissen. Er ist Sozialarbeiter bei der Fachstelle.
Das hat vielschichtige Gründe. Einer ist es, dass diese Zahlen nicht abbilden würden, wie sich die Verhältnisse in unserer Gesellschaft darstellen, sondern mehr, wie das Radikalisierung empfunden wird, in welcher Thematik, ab wann sich Menschen dass da irgendwie Radikalisierungsgedanken machen. Und dass das vielleicht auch falsche Bilder generieren könnten, wenn wir diese Zahlen publizieren. Und dann sind es einfach auch zu wenig Fälle, dass es irgendeine Aussageform oder also Aussagekraft haben könnte. Und man muss auch bedenken, dass wir eine Verantwortung haben als Verwaltung und als Gesellschaft im Ganzen. Eine Radikalisierung passiert in Abgrenzung zur Gesellschaft. Und vielfach spielen Stigmatisierungen und Zuschreibungen dort auch eine Rolle. Und dem möchten wir sicher nicht auch noch Vorschub leisten mit dem Publizieren von irgendwelchen Zahlenwerten, die dann eine Debatte auslösen.
Sie haben also nicht publiziert, welche Art der Radikalisierung diese Personen durchlaufen haben oder potenziell durchlaufen. Was aber doch ins Auge fällt, und diese Zahlen, die haben Sie publiziert, ist, dass die große Mehrheit der Personen männlich sind. Welchen Faktor spielt Männlichkeit bei der Radikalisierung?
Es ist bekannt und auch untersucht, dass wenn man anschaut, welche Personen sich radikalisieren oder sich zu extremen Ideologien hinwenden, dass das eine Mehrzahl die männlichen Personen sind. Auch da hat es verschiedene Gründe. Und einer ist, dass am Ursprung einer Radikalisierung Unsicherheiten stehen können. Und da ist die ganze Debatte aktuell um die Männlichkeit und unsichere Männlichkeiten und die stärkere Schwierigkeit von Männern und jungen Männern, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen und sich auch zu unterstützen gegenseitig, spielt dort sicher auch eine Rolle, dass sie sich dann eher Halt suchen bei diesen extremen Ideologien und dort sich dort zuwenden und sich so eigentlich ihren Weg suchen.
Ihre Fachstelle, die gibt es jetzt seit mehr als 10 Jahren, seit 2014, um genau zu sein. Wie genau hat sich jetzt Ihre Arbeit verändert durch Corona?
Corona war ein großer Einschnitt. Das hat bei vielen Personen ganz viele Unsicherheiten ausgelöst, auf verschiedenen Ebenen, was ein potenzieller Faktor sein kann für eine Zuwendung in eine extreme Ideologie. Und es war sicher auch so, dass die ganze Debatte rund um die, wie Corona in der Gesellschaft diskutiert wurde, welche Maßnahmen ergriffen wurden, die wurde auch oft im Rahmen der Radikalisierung geführt, diese Debatte. Und ob es dann wirklich, ja, ob jemand radikalisiert war, das ist ja nicht so klar zu definieren. Und das hat sicher für unsere Arbeit auch einen großen Einfluss gehabt.
Ihre Fachstelle, die probiert sich an der Prävention zur Radikalisierung. Was bräuchte es gesamtgesellschaftlich, um eben diesen Radikalisierungsgefahren den Nährboden zu nehmen?
Grundsätzlich, was ich als etwas sehr Wichtiges erachte, ist die Fähigkeit, mit Komplexität umgehen zu können. Das ist wie der größte Faktor, den eine Person haben kann, um sich vor einer Radikalisierung ein bisschen zu schützen. Da sind die ganzen Diskussionen in den Kommentarspalten der Zeitschriften zum Beispiel oder auch in den online-sozialen Medien, die gehen dem ganz in eine andere Richtung entgegen. Das ist ja sehr schwarz-weiß, sehr polarisiert, und ich denke, präventiv gesehen ist das sicher ein wichtiger Punkt, dass man in der pädagogischen Arbeit, in der allgemeinen gesellschaftlichen präventiven Arbeit schaut, dass man möglichst diese Komplexität zum einen abbilden kann und die Leute dazu führen kann, dass sie das auch zulassen können, dass es komplex ist und nicht so klar geschnitten.
Kaspar Padl haben wir gehört. Er ist Sozialarbeiter bei der Fachstelle Radikalisierung und Gewaltprävention der Stadt Bern.
Rabe Info.
Die Tage werden wärmer und bald ist es wieder soweit. Zur Abkühlung springen die BernerInnen in die Flüsse und Seen des Kantons. Wer Glück hat, wird beim Aareschwumm vielleicht einer Forelle begegnen. Ein großer Teil der WasserbewohnerInnen bleibt für die meisten Menschen im Alltag aber verborgen. Dabei bieten Bäche, Flüsse, Auenlandschaften und Seen einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Dafür will der Renaturierungsfonds des Kantons Bern mit der Ausstellung «Labigs Berner Wasser» sensibilisieren. Dieser Fonds wurde Ende der 90er Jahre geschaffen, um die Gewässer möglichst naturnah zu gestalten. So soll mehr Lebensraum für ein vielfältiges Ökosystem entstehen. Letzten Freitag hat der Renaturierungsfonds interessierte Medienschaffende durch die Ausstellung im Pronatura-Zentrum Eichholz geführt. Noah Bio war dabei.
Ja, da haben wir schon das Bild von Michel, Rocco, das ist in der Aare. Das sieht, das ist wirklich so eine Massenwanderung von Lauben, die in Bielersee wandern, in die Winterquartier.
Das Bild, auf das James Niederberger weist, würde man so nicht in der Aare erwarten. Ein Schwarm aus Dutzenden von kleinen, silbrig schimmernden Fischen schwimmt im grünen Wasser der Aare. Das Bild im Großformat hängt ziemlich zu Beginn der Ausstellung Labigs Berner Wasser. James Niederberger, der durch die Ausstellung führt, war verantwortlich für die Gestaltung der Ausstellung. Niederberger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fischereiinspektorat des Kantons Bern. Mit der Ausstellung will das Fischereiinspektorat auf den Lebensraum aufmerksam machen, den die Berner Gewässer für eine Vielzahl an Lebewesen bietet. Außerdem soll die Ausstellung die Arbeit des Renaturierungsfonds näher bringen. Der Renaturierungsfonds ist ein Instrument, zu dem die Stimmbevölkerung des Kantons bereits Mitte der 90er Jahre Ja gesagt hat. Das Geld stammt aus den Wasserzinsen, die Kraftwerke entrichten. Mit dem Geld werden Projekte unterstützt, um die Gewässer möglichst naturnah umzugestalten. Um solche Details soll es in der Ausstellung aber nur am Rande gehen, erklärt James Niederberger.
Mit dieser Ausstellung wollten wir eigentlich Emotionen wecken, einen Lebensraum, der uns fremd ist, näher bringen und dafür auch Medien nutzen, die einfach zugänglich sind, wie Malerei, Fotografie und Videoaufnahmen.
Neben den Fotografien befinden sich darum auch Malereien des Berner Künstlers Alex Zürcher in der Ausstellung. Zürcher sei leidenschaftlicher Fischer und male schon sein Leben lang die Tiere im und ums Wasser, erzählt James Niederberger. So beschäftige den Künstler auch der Rückgang der Vielfalt, etwa bei den Insekten. Weiter hinten befinden sich die Fotografien von Martin Megli. Der Fotograf hat für die Ausstellung Revitalisierungsprojekte des Kantons porträtiert. Dafür hat Megli die Bildausschnitte extra so gewählt, dass möglichst wenig Spuren der Zivilisation darauf zu sehen sind. So etwa auf einem Bild der Augand bei Wimmis.
Du siehst nichts, was stört. Oder? Es ist wirklich einfach nicht einmal irgendein Strommast oder so. Motorräder könntest du sagen, es könnte irgendwo zu Kanada sein. Oder?
Tatsächlich erinnert das Bild ein wenig an Landschaftsfotografien aus dem Westen von Kanada. Nur die unverkennbare Form des Niesen deutet darauf hin, dass dieses Bild im Berner Oberland aufgenommen wurde. Wenn die AusstellungsbesucherInnen bei all den Bildern Tatendrang verspüren, können sie in der Mitte der Ausstellung gleich selber anpacken. Am Lego-Tisch können die Besuchenden einen Fluss aus seinem grauen Kanal befreien und mit grünen Pflanzen umgestalten. Am Ende der Ausstellung gibt es einen kleinen Kinosaal. Darin entführen spektakuläre Unterwasseraufnahmen von Michel Rocco endgültig in die Lebenswelt Wasser. Makroaufnahmen von Fröschen und kleinen Fischen wie den Rotfedern gibt es hier zu sehen. Oder Bilder von Algenwäldern am Grund der alten Aare.
Und nicht so erstaunliche Sachen wie hier. Das war fast das Verrückteste. Das war mal ein Maisplatz. Die Natur hat den gekauft. Man hat den Bach drüber laufen. Und sofort explodiert das Leben. Das ist also von Wasserpflanzen und die Kleinlebewesen, die Basis sind. Flohkrebschen, Wasserflöhe, Ruderfußkrebschen. Das ist immer die Basis vom Leben, nein, von Fünf, von Amphibien, von Dingen.
Der Naturfotograf Rocco ist selbst noch immer fasziniert von den Bildern und davon, wie viel Wirkung auf den Lebensraum kleine Maßnahmen haben können. Nach dem Auftauchen geht es nochmals nach draußen, um ein paar verbleibende Fragen zu klären. Eine Frage, die sich nach dem Ausstellungsbesuch aufdrängt, ist jene nach den Begrifflichkeiten. So heißt das Instrument des Kantons Renaturierungsfonds. In der Ausstellung ist aber häufig die Rede von Revitalisierung. Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Ja, da gibt es einen Unterschied. Eine Renaturierung bedeutet eigentlich, dass der Fluss komplett natürlich wird, ein vorher verbauter Fluss. Und eine Revitalisierung bedeutet eine Annäherung an den natürlichen Zustand.
Klärt Sandro Schleppi auf. Er ist der Geschäftsleiter des Renaturierungsfonds. Beide Methoden führen dazu, dass sich gewisse Bestände erholen oder einige Tiere sogar zurückkehren.
Ich denke, der Biber ist immer ein gutes Beispiel, obwohl der sich seinen Lebensraum oft selber revitalisiert. Der ist ein guter Baumeister. Die Biber wurden auch wieder quasi ausgewildert in der Schweiz.
Ergänzt James Niederberger mit einem Beispiel. Die Ausstellung vermittelt einen Einblick in die Revitalisierungs- und Renaturierungsprojekte des Kantons. Wer sich selbst ein Bild davon machen will, kann die Projekte auch selbst anschauen gehen. Etwa an der Sense bei Laupen, sagt Sandro Schleppi. Dort wurden die Verbauungen entfernt, damit sich die Sense selbst ihren Platz nehmen kann.
Das entwickelt sich sehr, sehr schön und ist ein sehr stark dynamisches System, das sicher mal einen Blick wert ist.
Sandro Schleppi haben wir zuletzt gehört, er ist Geschäftsleiter des Renaturierungsfonds des Kantons Bern. Die Ausstellung «Labix Berner Wasser» ist bis im Oktober im Pronatura-Zentrum Eichholz zu sehen. Mehr Infos dazu auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 29. April. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Bio. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.